ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Final Countdown. Die entscheidende Phase bis zur US-Wahl.
Ja, der Countdown läuft. In mehr als einer Woche, am 5. November, wird in den USA eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt. Als Nachfolger von Joe Biden, der sich ja am Ende entschieden hatte, doch nicht mehr zu kandidieren. Die Umfragen deuten nun weiterhin auf ein äußerst knappes Rennen zwischen der amtierenden Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump hin. Nach wie vor trennen die Demokratin und den Republikaner sowohl auf Bundesebene wie auch in den wichtigen Swing States nur wenige Prozentpunkte voneinander. Vor der Sendung habe ich mit Suda David Wilp gesprochen. Sie leitet das Büro des German Marshall Fund in Berlin. Der German Marshall Fund ist eine US-amerikanische Stiftung, die sich für die transatlantischen Beziehungen einsetzt. Suda David Wilp ist im Moment in den Vereinigten Staaten und beobachtet den Präsidentschaftswahlkampf aus nächster Nähe. Ich habe Sie gefragt, wie haben Sie bisher die Dynamik des Wahlkampfes wahrgenommen?
Ja, ich muss sagen, dieses Jahr ist es super knapp. Ich habe das nie so erlebt. Wir wissen wirklich nicht, wer gewinnen wird. Und wie Sie vorhin gesagt haben, auf Nationalebene gibt es fast eine Pattsituation. Eigentlich muss Vice President Harris ungefähr 5 bis 6 Punkte vorne liegen, um eine bequeme Position zu haben. Und entscheidend sind die Bundesstaaten, die sind sogenannte Swing States, wo es ist immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Schauen wir uns die Art und Weise mal an, wie die beiden Wahlkampf machen. Donald Trump ist für einen aggressiven Kampagnenstil bekannt, während Kamala Harris eine zwar durchaus kämpferische, aber insgesamt eher diplomatisch sachliche Linie eingeschlagen hat. Das scheint jedenfalls für viele der entscheidende Unterschied zu sein. Wer von beiden hat denn Ihrer Meinung nach in diesem Wahlkampf bislang die stärkere und wirkungsvollere Kampagne gefahren?
Ehrlich gesagt, die meisten Amerikaner haben schon ihre Entscheidung getroffen über wer Präsident sein sollte. Es gibt nur ein kleines Segment der Bevölkerung noch in der Wählerschaft, die noch unentschieden sind. Und es ist ein Schlag zwischen den beiden Kandidaten, um diese Leute zu erreichen. Kamala Harris bleibt auf Stetigkeit und ich glaube, sie will die Leute überzeugen, dass sie anders als Präsident Biden ist, weil sie, wie Sie wissen, wählen sind über Änderungen. Und es ist schwierig für sie, weil Präsident Biden, obwohl er sehr erfolgreich war mit vielen großen Legislation wie das
Gesetzgebungsverfahren, ja.
Genau. Oder die Inflation Reduction Act. Er war sehr unbeliebt in der letzten paar Monate und sie muss ein bisschen Distanz schaffen und zeigen, dass sie eine neue Generation von Führung ist für Amerika. Donald Trump auf der anderen Seite wettet wieder auf Angst und sagt die gleichen Sachen wie vor 4 Jahren um Einwanderung zum Beispiel und America First. Und er hat eine loyale Wählerschaft. Aber wie gesagt, die Frage jetzt, es geht um ein paar hunderttausend Stimmen in die ungefähr 7 Bundesstaaten in Amerika und insbesondere diese sogenannte blaue Mauer, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Da muss Kamala Harris erfolgreich sein. Das ist eine traditionelle Bastion für die Demokraten.
Wie schätzen Sie das denn ein, wenn jetzt beide um diese Bevölkerungsgruppe oder Gruppen ringen, die sich noch nicht entschieden haben? Wer hat da die besseren Karten, über die eigene Klientel hinaus noch andere Wahlberechtigte anzusprechen?
Es ist sehr schwer zu sagen, aber Kamala Harris hat natürlich mehr Geld zur Verfügung. Sie kann natürlich mehr Leute mobilisieren, mehr Werbekampagnen schalten in die letzte Woche. Sie kann auch mehr Volunteers nutzen, um Tor zu Tor zu klopfen oder Leute sogar im Auto zu bringen zu die Wahllokale. Aber Donald Trump ist auch sehr, sehr klug, wenn es geht um Medien. Und er wird sicherlich viele Leute über Free Media auch erreichen, weil nach wie vor die Medien möchten natürlich auch Donald Trump im Rampenlicht haben, weil er macht immer Schlagzeilen.
In den USA ist ja die Wahlbeteiligung oft ein entscheidender Faktor. Glauben Sie, dass der diesjährige Wahlkampf mehr Menschen mobilisieren wird, zur Wahl zu gehen und vielleicht auch manche Bevölkerungsgruppen mehr als sonst? Und welche Bevölkerungsgruppen wären das?
Ja, so vor 4 Jahren war es schon eine relativ hohe Wahlbeteiligung. Und wir werden sehen, es gibt auch natürlich manche Leute, die junge Leute und Arab-Amerikaner, die enttäuscht sind über den Krieg in Gaza. Und Kamala Harris muss natürlich die verschiedenen Segmente von der demokratischen, traditionellen Big Tent von der demokratischen Partei holen. Und das heißt junge Leute, Frauen, schwarze Amerikaner. Und es gibt zurzeit auch viele Umfragen, wo es steht, dass sie ist ein bisschen schwach mit Minderheiten, insbesondere Männer, schwarze Männer und Hispanic Männer. Und auch natürlich, wie ich vorher gesagt habe, die Leute, die eigentlich ein bisschen frustriert sind über die Politik gegenüber Israel und Palästina.
Die Präsidentschaftswahl in den USA in gut einer Woche wird auch im politischen Berlin gespannt erwartet. Die Demokratin Kamala Harris genießt dabei deutlich mehr Sympathien als der Republikaner Donald Trump. Eine erneute Amtszeit des Ex-Präsidenten Trump ist für viele politisch Verantwortliche in Berlin ein Grund zur Sorge, mit Blick auf die NATO, die transatlantische Zusammenarbeit und die Unterstützung für die Ukraine. Ruth Kirchner aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin hat sich umgehört.
Die US-Wahlen sind auch für Politiker in Deutschland ein Riesenthema, obwohl sie deren Ausgang nun wirklich nicht beeinflussen können. Das ist auch CDU-Chef Friedrich Merz klar.
Es geht nicht nach meinem Wunschdenken. Ich bin auch nicht wahlberechtigt in den USA.
Aber eine Meinung zur US-Wahl hat er doch. Und nicht nur er.
Natürlich haben wir alle eine Präferenz,
sagt Grünen-Chef Omid Nuripur. Kamala Harris oder Donald Trump? Für Nuripur und die meisten in der Bundespolitik ist klar, die Demokratin Harris ist besser für Deutschland. Widerspruch kommt nur von ganz rechts und von Sarah Wagenknecht.
Trump ist unzurechnungsfähig und Harris wird die Kriegspolitik weiterführen. Das heißt, es ist beides bedrohlich.
AfD-Chefin Alice Weidel geht da nicht mit.
Definitiv drücke ich Donald Trump die Daumen,
sagte sie bereits im Sommer und ist damit deutlich in der Minderheit. Nur 8% der Deutschen sind laut Umfragen für Trump. Deutschland würde Harris wählen und bereitet sich doch auch auf einen möglichen Trump-Sieg vor. So unvorbereitet wie 2016, als Trump zum ersten Mal ins Weiße Haus einzog, sei man diesmal nicht, sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link von der FDP.
Ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir in beiden Fällen versuchen, vernünftig, interessensorientiert zusammenzuarbeiten. Insbesondere dann, auch wenn in einer zweiten Amtszeit Trump sicherlich eben auch viele Herausforderungen auf uns zukommen, vielleicht auch die eine oder andere Provokation geschieht.
Denn mit Provokationen muss man bei Trump immer rechnen, wie seine Warnung, wer bei den Militärausgaben das 2%-Ziel der NATO nicht erreicht, könne sich auf den Schutz der USA nicht verlassen. Etwas mulmig ist daher vielen Politikern zumute. Zu unberechenbar sei der ehemalige und vielleicht zukünftige US-Präsident, sagt noch Grünen-Chef Nuripur.
Was meint er denn, er wird den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden? Was meint er denn, er wird mit den Iranern einfach einen Deal machen und das Atomprogramm dann zum Stoppen bringen? Wir wissen nicht, was damit gemeint ist. Was meint er denn, er wird den Krieg in Gaza sofort beenden? Wir wissen es nicht.
Mit Kamala Harris gibt es weniger Unsicherheit. Aber auch mit ihr wird sich das Verhältnis zwischen Berlin und Washington wohl ändern, sagt jedenfalls CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.
Kamala Harris ist Transatlantikerin, aber wir sollten als Deutsche und Europäer nicht erwarten, dass in der Zukunft die amerikanische Außenpolitik in europäischer Sicherheit die Nummer-1-Herausforderung sieht. Das wird nicht so sein und das hat Konsequenzen für uns in Europa und in Deutschland.
Wie Europa selbst mehr für die eigene Sicherheit tun kann, darüber wird seit Jahren diskutiert. Was wird aus der Ukraine? Sollten die USA ihre Unterstützung zurückfahren? Und was ist mit der Handelspolitik und dem Verhältnis zu China? Für die USA ist China die größte außenpolitische Herausforderung. Ein harter Kurs gegenüber Peking ist in Washington parteiübergreifend Konsens. Das könnte für Deutschland mit seinen wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zum Problem werden, sowohl unter Trump als auch unter Harris, sagt Transatlantik-Koordinator Link.
Also das ist auf jeden Fall eines der Top-Themen im transatlantischen Verhältnis.
Einfacher wird das Verhältnis zum wichtigsten Verbündeten USA wohl nicht, egal wer ins Weiße Haus einzieht.
In etwas mehr als einer Woche ist es soweit. Dann beginnt die Präsidentschaftswahl in den USA und dann wird sich zeigen, wer das Rennen macht. Der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris. Beide Kandidaturen sind übrigens etwas Besonderes. Donald Trump ist seit langem der erste Ex-Präsident, der sich nach einer 4-jährigen Unterbrechung erneut um das Amt bewirbt. Und Kamala Harris ist die erste schwarze Frau als Präsidentschaftskandidatin. Schon ihr jetziges Amt, das der US-Vizepräsidentin, hat sie vor 4 Jahren als erste Frau und als erste Schwarze übernommen. Aber von der Präsidentschaft selbst gibt es in der US-amerikanischen Gesellschaft natürlich noch mehr und noch speziellere Vorstellungen. Und dazu gehören auch ganz bestimmte Bilder, geprägt von bestimmten Traditionen. Viele US-Präsidenten, Männer in diesem Amt, gelten bis heute als Gründerväter, als Kriegshelden, als Meister der Macht. Und sie verkörpern oft amerikanische Vorstellungen von Männlichkeit. Sind die USA bereit für eine schwarze Frau im Weißen Haus? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Simon Wendt von der Goethe-Universität in Frankfurt gesprochen. Seine Fachgebiete sind die Geschichte der USA und afroamerikanische Studien. 2008 ist Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt worden, aber bis heute hat es noch keine Frau, ob weiß oder schwarz, an die Spitze der US-Regierung geschafft. Wäre die amerikanische Gesellschaft denn bereit für eine Frau im Präsidentenamt?
Ich denke, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner bereit sind für eine Frau. Allerdings zeigen die Umfragen im Jahr 2024, dass es doch noch viele Skeptiker gibt. Und deswegen ist die Wahl auch wirklich ganz, ganz eng.
Was bedeutet es für die Erfolgschancen von Kamala Harris, dass sie nicht nur eine Frau, sondern eine schwarze Frau ist?
Ja, grundsätzlich, wenn wir uns die Umfragen anschauen, sehen wir nach wie vor viele Männer, die skeptisch sind, was Kamala Harris' Führungspersönlichkeit angeht. Das heißt also, es halten sich nach wie vor Stereotypen, die sich drehen um die Frage, können Frauen eigentlich überhaupt ein Militär führen zum Beispiel? Und gleichzeitig natürlich gibt es nach wie vor viel Skepsis, was nicht weiße Menschen angeht, die sich natürlich auch schon in Barack Obamas Fall oft geäußert haben. Aber im Falle von Harris ist eine Kombination aus Race und ihrem Geschlecht doch zu sehen. Und deswegen ist die Wahl eben so eng.
Sind es denn bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich noch sträuben, eine Frau oder eine schwarze Frau an der Spitze der USA zu akzeptieren?
Wenn wir den Umfragen glauben, sind es vor allem weiße Männer und dabei auch vor allem junge weiße Männer, die sehr skeptisch sind und die vor allem sich etwas ärgern über die Jahre der Versuche, Geschlechtergerechtigkeit in den USA tatsächlich zu einer Realität zu machen. Und das sieht man tatsächlich in den Umfragen. Eine ganz neue Umfrage von CBS News hat gezeigt, dass speziell solche Männer, die dieser Geschlechtergerechtigkeit sehr skeptisch gegenüberstehen, dass die vor allem für Trump stimmen wollen.
Die Wahl von Kamala Harris zur Vizepräsidentin vor 4 Jahren war ja für viele ein historischer Moment. Hat dieser Moment irgendetwas darüber hinausgehendes ausgelöst? Kann man beobachten, dass die Akzeptanz für Frauen und insbesondere für Frauen of Color in der Politik steigt in den USA?
Also grundsätzlich, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, sieht man schon eine größere Akzeptanz, was Frauen und dabei eben auch afroamerikanische Frauen in der Politik angeht. Wir sehen auch immer mehr Frauen, die in wichtigen Ämtern auch wichtige Entscheidungen treffen. Allerdings im Falle von Kamala Harris war sie eigentlich schon immer als Vizepräsidentin Kritik ausgesetzt. Viele Leute meinten, sie sei eher blass, sie zeige nicht genügend Rückgrat, und das sind teilweise auch Skeptiker, die sich jetzt wieder melden und die für sie den Wahlkampf umso schwerer machen.
Lässt sich das denn so klar auseinanderdröseln, ob es sich da jeweils um Kritik an der Person Kamala Harris handelt oder an der Tatsache, dass wir es da mit einer schwarzen Frau zu tun haben?
Ja, natürlich lässt sich das nicht unbedingt so klar trennen. Wir müssen natürlich auch teilweise in Umfragen glauben, in der es aber tatsächlich mehr um ihre Person als Frau geht und nicht unbedingt nur um die Tatsache, dass sie Afroamerikanerin ist. Und da sehen wir in diesen Umfragen tatsächlich, dass sehr viele Männer sich nach wie vor skeptisch äußern, was die Führungsfähigkeiten von Frauen angeht.
Sehen Sie denn im politischen Diskurs oder in der amerikanischen Gesellschaft überhaupt Veränderungen, Entwicklungen, die vielleicht schrittweise zu einer Überwindung von tief verwurzelten Vorurteilen führen könnten?
Wenn man sich die Geschichte anschaut und die Tatsache bedenkt, dass Frauen sehr lange von diesen Ämtern ausgeschlossen wurden, sehe ich auf jeden Fall Fortschritte. Aber tatsächlich, die Person Donald Trumps erlaubt es auch vielen Männern, ihre Ressentiments zu äußern. Und deswegen bin ich zwar vorsichtig optimistisch, dass sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch etwas tut, aber diese Wahl zeigt auch wieder, wie wenig Fortschritt wir eigentlich gemacht haben.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es könnte uns auch egal sein, wer da viele tausend Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Erde zum Präsident oder Präsidenten gewählt wird. Ist doch alles weit weg, das war aber zu kurz gedacht. Denn wer die USA regiert, hat schließlich auch Einfluss auf Entscheidungen hier in Deutschland und auf die Konflikte in anderen Teilen der Welt. Es gibt kaum ein Land, mit dem wir außenpolitisch so eng verbandelt sind wie mit den Vereinigten Staaten. Das berühmte transatlantische Bündnis steht also irgendwie auch zur Wahl in der kommenden Woche. Zumal Kamala Harris und Donald Trump ganz verschiedene Vorstellungen davon haben, mit wem sie auf der Welt weiter Seite an Seite stehen wollen und mit wem eher nicht. Unser Korrespondent in Washington, Ralf Borchardt, sortiert das mal und vergleicht beide miteinander rund um diese entscheidende Frage.
Spielt Außenpolitik eine Rolle in diesem Wahlkampf? Christopher Preble forscht am Stimson Center, einer Denkfabrik in Washington.
Foreign policy is a topic in presidential elections, but it usually is relatively low.
Außenpolitik ist ein Thema bei Präsidentschaftswahlen, steht aber normalerweise ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste. Diesmal steht das Thema ein bisschen weiter oben als bei manch anderen Wahlen der letzten Zeit. Das liegt vor allem an zwei Themen: den Milliardenhilfen der USA für die Ukraine und der Waffenhilfe für Israel im Gazakrieg. Fragt man junge Leute auf der Straße zu Amerikas Rolle in der Welt, stechen zwei Antworten heraus. Wir können immer helfen, in einem gewissen Maß, sagt Danny, 26, mit Blick auf die Ukraine. Aber die ganze Welt schaut immer auf uns, auf Amerika. Helfen, okay, aber wir müssen uns auch um uns selbst kümmern, um uns zuerst. Grace, 25, betont mit Blick auf das Thema Gaza-Krieg: Die Lage der Palästinenser macht viele richtig wütend auf die Regierung, gerade Studierende. Viele haben das Gefühl, es wird zu einseitig Israel unterstützt. Kamala Harris hat im Wahlkampf versucht, etwas stärker als Präsident Joe Biden die Belange der Palästinenser zu betonen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, aber es kommt darauf an, wie, so Harris im CBS-Interview. Es sind viel zu viele Palästinenser ums Leben gekommen. Dieser Krieg muss beendet werden. Der Ukraine hat Harris weitere Unterstützung versprochen. Außenpolitik-Experte Preble betont allerdings, die US-Hilfe könnte auch zu Ende gehen, falls Harris die Wahl gewinnt.
There is considerable opposition within the US Congress.
Im Kongress gibt es schon jetzt erhebliche Widerstände gegen weitere Milliardenhilfen, sagt er. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trumps Republikaner in zumindest einer der beiden Kongresskammern in Zukunft die Mehrheit halten und weitere Hilfe ablehnen, sei groß. Donald Trump hat im Wahlkampf immer wieder klargemacht, er will die Ukraine-Hilfe beenden und Verhandlungen mit Russland erzwingen. Wir stecken in diesem Krieg fest. Wir müssen da raus, so Trump bei einer Wahlkampfrede im Bundesstaat Georgia. Auch bei anderen Themen gilt, Donald Trump wäre als Präsident für die Europäer der deutlich unangenehmere Partner. Doch selbst mit Harris wäre keinesfalls nur Harmonie zu erwarten. Beispiel NATO. Trump könnte erneut mit Austritt drohen, die Europäer erheblich unter Druck setzen, noch mehr für Verteidigung auszugeben. Doch auch mit Harris wäre diese Forderung, wenn auch in milderer Form, nicht vom Tisch. Beispiel Handelspolitik. Trump droht mit zusätzlichen Zöllen, die etwa die deutsche Autoindustrie treffen würden. Doch auch Harris betont amerikanische Arbeitsplätze zuerst. Auch wenn Harris eher für Kontinuität und Berechenbarkeit, Trump für Konfrontation und Unberechenbarkeit steht, der Rat von Jeff Rathke, Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts an der Johns Hopkins Universität, lautet: Wie wir in den Vereinigten Staaten sagen würden, es ist Zeit, die Ärmel aufzukrempeln und sich an die Arbeit zu machen, um vorbereitet zu sein, reagieren zu können, was auch immer passieren mag.
Am 5. November, in gut einer Woche, ist es soweit. Dann beginnt die Präsidentschaftswahl in den USA. Und aus diesem Anlass berichten wir ab heute die ganze Woche über in mehreren Kanälen bei uns im Hessischen Rundfunk über die Verbindung zwischen Hessen und den USA. In einer Serie unter dem Titel Hessen und die USA a big deal. Und wir beginnen heute mit einem Stimmungsbild, das unsere Reporterin Melanie Taylor für uns eingeholt hat, und zwar in der hessisch-amerikanischen Community. Auch dort, das hören wir jetzt, gehen die Meinungen über den Kandidaten Donald Trump und die Kandidatin Kamala Harris auseinander.
What are the key challenges the US is facing in terms of immigration and how does your party propose to address them?
Der US-Wahlkampf, er wird auch hier geführt in Hessen. Bei einer Podiumsdiskussion in einer Bar in der Frankfurter Altstadt sitzen rund 100 Leute zusammen. Sie verfolgen eine Debatte zwischen den Republikanern und Demokraten. Veranstaltet wird sie von den Auslandsvertretungen der beiden großen US-Parteien. Beide Parteianhänger streiten für Kernthemen ihrer Politik. Der Republikaner meint etwa,
Massenimmigration ist keine Lösung für den Arbeitsmarkt.
Und die Demokratin betont, der Kinderfreibetrag brachte fast die Hälfte der betroffenen Kinder aus der Armut. Bei der Podiumsdiskussion an diesem Abend wird deutlich, die Kontrahenten hier in Hessen sind nicht so verfeindet wie die US-Präsidentschaftskandidaten an der Spitze. Der Umgang hier ist respektvoller und herzlicher. Wohl auch, weil die US-Amerikaner, die hier leben, sich größtenteils als Transatlantiker verstehen. Sie sehen also zwischen den USA und Europa eine Art natürlicher Partnerschaft aufgrund gleicher Werte und Gesellschaftssysteme wie Demokratie und Marktwirtschaft. Zur Entschärfung der Situation hier trägt wohl auch bei, dass die anwesenden Republikaner wohl eher keine Trump-Anhänger sind. So erklärt eine Zuhörerin,
also ich bin aus einer katholischen Militärfamilie. Die Republikaner waren gute Christen, die das Militär, Familien und Leute mit kleinem Einkommen unterstützten. Ich bin für die Republikaner registriert, aber Trump ist keine Option für mich.
Identifikationskrise bei den Republikanern in Hessen. Wobei auch Nicht-Trump-Anhänger potenziell Chancen in seiner Präsidentschaft sehen, erklärt Ralf Freund von den Republikanern hier.
Es gibt eine klare wirtschaftspolitische Agenda. Es gibt auch eine klare Aussage zur Grenzsicherung. Es gibt eine klare Aussage zu China. Und es gibt auch eine klare Aussage zur Lastenverteilung innerhalb der NATO. Man wird mehr Druck ausüben auf die Bündnispartner, auf die Handelspartner. Und ich glaube, da muss Bewegung rein. Das muss ich als Transatlantiker trotzdem sagen, dass Deutschland und Europa hier vorangehen muss. Und auf Amerika sollten sie zugehen.
Für die Demokraten stand Revis Hills Ward auf dem Podium.
Ich bin seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Ich war bei den Vereinten Nationen und dann ist die Mauer gefallen. Und wir haben gesagt, das ist die Dekade von Europa. Ich liebe das Leben in Deutschland, auch wenn ich absolut von Herzen Ami und Demokratin bin.
Sie ist überzeugt, dass Kamala Harris eine gute Präsidentin abgeben würde und die jetzige Politik von Biden und Harris Früchte trägt.
Einige der Gesetze, die die Demokraten reingebracht haben, sind für Investitionen in die amerikanische Wirtschaft. Das alles dauert, das braucht ein bisschen Zeit, bis es greift.
Harris Stärke sieht sie darin, dass sie die Benachteiligten und Abgehängten mehr auf dem Schirm habe.
Insofern habe ich viele Hoffnung und gute Erwartungen für ihre Amtszeit als Präsidentin.
Wer das Rennen machen wird, Donald Trump oder Kamala Harris, wird sich am 5. November entscheiden. Republicans und Democrats in Hessen werden gespannt über den Atlantik blicken.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.